Sie herzlich begrüßen zur ersten Session. Ich bin ja froh, dass trotz der Einleitung noch so viele Leute gekommen sind, bevor man die Beiträge im Tagungsband nachlesen kann, dass es eben trotzdem wichtig ist, dass man Live-Fragen stellen kann. Und darum freue ich mich jetzt auf drei spannende Vorträge mit drei spannenden Diskussionen nachher. Das Thema der Session mobiles Lernen und Lernen mit Tablets ist so die Klammerpunkt der drei Vorträge. Und ich möchte gleich den ersten Referenten einführen, von der ETH Zürich, Thomas Korner. Er ist am LET, das ist das Zentrum für
Lehrentwicklung und Technologie.
Wunderbar, früher hieß es noch NET, darum ich habe den LET noch nicht ganz mitbekommen. Und die technischen Verzögerungen sind darauf zurückzuführen, dass zwar im Tagungsband mehrere Autoren und Autorinnen genannt sind, dass jetzt aber eine Person dafür mit umso mehr Geräten mehr werden kommen muss. Und es nicht ganz einfach war, all diese Geräte anzuschließen. Nun sind wir aber soweit und ich möchte dir gerne das Wort erteilen.
Danke vielmals, Beat, für die Einführung. Herzlich willkommen und schön sind Sie da. Schön haben Sie die Mittagspause recht kurz gehalten. Ich möchte mich dem anschließen, was Beat Döbeli gesagt hat. Von mir werden Sie relativ wenig von dem erfahren, was im Tagungsband steht, sondern ich möchte gerne einen Schritt weitergehen und gerne dann auch mit Ihnen etwas diskutieren. Wir haben an der ETH eine Mobilapplikation entwickelt, welche den Studierenden einerseits Hilfestellungen während ihres Studiums, organisatorische Hilfestellungen während ihres Studiums bieten soll, andererseits aber auch einen didaktischen Mehrwert während der Veranstaltung bietet. Ich möchte ganz kurz auf Großveranstaltungen zuerst eingehen. Vorlesungen ist das Medium nach wie vor so funktioniert, der ganz große Teil der Hochschullehre, insbesondere bei den tieferen Semestern, Bachelorstudiengänge, sind meistens überfüllte Hörsäle mit 300, 500 Teilnehmern und ein Großteil der Wissensvermittlung geschieht in solchen Settings. Das hat einige Vorteile, auf die möchte ich heute nicht eingehen. Ich gehe auf die Herausforderungen ein, die dieses Setting bietet. Es ist einerseits mal die mangelnde Interaktion bzw. die Anonymität. Als Dozent agiere ich oder interagiere ich vor allem mit den gelben Linien. Ich agiere mit der vordersten Reihe und ich agiere in der Mitte eine zentrale Linie hoch. Das sind die Personen, welche ich anschaue. Vor allem die links und rechts davon sind meistens auch dabei, aber ich interagiere nicht mit ihnen. Das hat auch zur Folge das Umgekehrte. Studierende, welche nicht aktiv teilnehmen möchten, die sitzen meistens zu äußerst und zu hinterst. Ich hoffe, das ist hier jetzt nicht der Fall. Ein zweites Problem, wenn ich einen ganz großen Hörsaal habe, habe ich meistens kaum Feedback. Ich sehe in den Pausen sehe ich etwa 5 Personen, die mit mir irgendwas diskutieren, aber die anderen 495, die sehe ich nicht. Und der Student oder die Studentin, die den Mut aufbringt, in einem 500er Hörsaal eine Frage zu stellen, da gibt es relativ wenige davon. An diesem Punkt wollten wir schon mal ansetzen. Wir haben gedacht, es muss eine Möglichkeit geben, Feedback einzuholen, für den Dozenten relativ einfach, niederschwellig und es muss irgendeine Art von Feedback-Kanal geben. Wie dieser aussieht oder wie unsere Lösung aussieht, dann später mehr dazu. Man weiß auch aus praktischer Erfahrung, dass die Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeit zurückgeht während einer Veranstaltung, sowohl von Studierenden wie auch vom Dozierenden. Diese Grafik oder eine ähnliche Grafik kennen Sie sicherlich, das ist gepaart mit der Aussage, wenn du was zu sagen hast, dann sag es zu Beginn, das Wichtigste zu Beginn sagen. Vorlesungen funktionieren normalerweise genau umgekehrt. Ich beginne mit der Einleitung, welche die meisten Studierenden mitkriegen und dann, wenn es wichtig wird, dann sind die meisten Studierenden schon weg, also geistig zumindest. Und da hat sich Blick vor gut 15 Jahren mit diesem Phänomen befasst und hat einen Vorschlag gemacht, wie man das unterbrechen könnte. Und er hat das auch analysiert und hat dann ein Schema entwickelt, dass er sagt, okay, wenn ich Stopps einbaue in die Veranstaltung, regelmäßige, 2, 3 pro 45 Minuten, schaffe ich es, die Studierenden und mich selbst wieder auf ein höheres Aufmerksamkeitsniveau zu bringen und zu einer höheren Leistungsstärke zu bringen. Und er hat dann das so dargestellt, dass es dann immer so 2, 3 Minuten Gaps gibt, wo man Dinge diskutiert und durch das auch die Aufmerksamkeitsspanne wieder erhöhen kann. Also ist eine Möglichkeit, um das Problem der Passivität in den Großvorlesungen zu beheben, solche Stopps einzubauen. Das ist aber nichts Neues. Das wird in den USA und auch im deutschsprachigen Raum schon häufig gemacht. Man spricht dann häufig von Classroom Response Systems. Und darauf komme ich jetzt nun zu sprechen. Normalerweise sieht das so aus. Wir an der ETH hatten die Lösung oben links. Das sind kleine Geräte, die man kommerziell erwerben kann. Ein solches Gerät kostet irgendwo so um die 50, 60 Euro. Pro Student auf 500 Studierenden, Sie können selber nachrechnen, das ist ein Haufen Geld. Wir hatten beschlossen, als wir diese angeschafft haben, dass die ETH diese beschafft und den Studierenden zur Verfügung stellt, aber den Studierenden nicht irgendwie gratis abgeben, mal doch schon gratis abgeben, aber gegen ein Depot abgeben kann. Das heißt, in den ersten Veranstaltungen saßen hinten links und hinten rechts je ein Assistent, welcher von Studierenden Geld eingezogen hat, dieses quittiert hat und ein Gerät ausgegeben hat. Am Schluss der Veranstaltung, nach 14 Wochen, kam dann der Student zurück mit der Quittung, kriegte das Geld wieder. So weit, so gut. Wir haben aber Studienabbrecher, die wollten dann irgendwann nach der dritten Woche das Geld zurück, andere haben es komplett vergessen. Es ist ein recht großer Aufwand. Kommt noch dazu, dass das Geld irgendwie verwaltet werden muss während diesen 14 Wochen und es ist eigentlich nicht erlaubt, dass das jemand auf sein privates Konto oder auf irgendein Konto einzahlt, weil das Geld ist ja ein Leihgeld. Viele Probleme, die Probleme der Pausensetzung, die hat sich gelöst mit diesen Geräten, die funktionieren auch in größeren Hörsälen. Also didaktisch gut. Wir hatten aber dann Studierende, welche zurückgemeldet haben, ja, also noch ein Gerät mittragen, ich habe schon so viele und außerdem die Batterie ist alle und ich habe keine Lust, die Batterien zu wechseln. Ja, ich kann ja beim Kollegen drücken. Und überhaupt, wieso jetzt, das ist schwer, ich trage sonst dann schwer an meinen Unterlagen und so weiter und so fort. Und wir haben dann gesagt, okay, ein Handy ist das, was alle Studierenden normalerweise dabei haben, insbesondere auch in den Hörsälen, man muss ja online sein heute. Und weshalb nicht das Ding auf ein Handy bringen? Und das war dann so der didaktische Ansatz, wo wir uns entschieden haben, wir müssen dazu eine App entwickeln. Es gab Apps, es gibt Apps, es gibt auch Web-Apps, die haben aber aus verschiedenen Gründen nicht in unser Schema gepasst. Denn unsere Idee war, eigentlich von drei Seiten die App zu platzieren, dazu gleich dann noch mehr. Wir haben also eine App entwickelt, die läuft für Android und für iOS und für all jene, welche nicht eines dieser beiden Smartphones haben oder gar kein Smartphone haben, gibt es einen Zugang via Webbrowser. War uns ganz wichtig, dass man niemand ausschließt in der Teilnahme. Ich möchte hier jetzt aber vor allem auf die Mobile-App eingehen. Dreh- und Angelpunkt dieser App ist der Stundenplan. Wir haben eine zentrale Benutzerverwaltung, wo die Studierenden sich für Veranstaltungen einschreiben können. In diesen Veranstaltungen sind typischerweise alle Daten hinterlegt, der Dozent hat Zugang drauf und so weiter und so fort. In diesem Tool gibt es auch die Möglichkeit, sich einen Stundenplan darzustellen, allerdings nur auf Computerbildschirm optimiert. Und wir haben dann diese Datenbank angezapft. Das heißt, wenn ein Studierender seine EduApp öffnet, sieht er einen mobilen Stundenplan. Das ist entweder so oder im Querformat neu dann auch grafisch dargestellt. Das ist neu, sowas gab es bis jetzt noch nicht an der ETH und das ist für uns so der Punkt, wo wir die Studierenden abholen können. Für die Studierenden ist das ein klarer Mehrwert, sie haben den mobilen Stundenplan dabei und deshalb haben die Studierenden die App auch installiert. Pro Veranstaltung, pro Lehrveranstaltung gibt es dann 5 Funktionen, die wir anbieten. Das erste ist hier die allgemeine Information. Diese Information ist redundant, Sie finden sie auch in MyStudies, das ist diese zentrale Benutzerverwaltung, und zentrale Lehrveranstaltungsverwaltung. Da finden die Studierenden auch Links zu Lernmaterialien, zu Informationswebseiten und so weiter und so fort. Hier via App auch via Links und dann kommen sie beispielsweise auf die zentrale Lernplattform Moodle, welche bei uns auch im Einsatz ist. Und dann gibt es noch 4 weitere Funktionen. Das zweite ist die Navigation. Die ETH hat zwei Campusse und viele dezentrale weitere Räume. Da ist die Raumfindung nicht immer optimal und einfach. Deshalb war das auch ein zentraler Punkt, dass wir den Studierenden Stockwerkpläne mit eingezeichnetem Hörsaal liefern wollten. Dann das dritte ist eben diese Clicker-App, wo ich vorher davon berichtet habe, wo es um diese Classroom-Response-Geschichte geht. Das vierte ist der Kurskanal, das ist diese Feedback-Geschichte, wo ich zu Beginn erzählt habe, wo es darum geht, dass Studierende kurz, schnell dem Dozenten Dinge zurückmelden können, Fragen stellen können oder auch untereinander diskutieren können, voten können und so weiter. Und das fünfte ist ein spezieller Kanal, wo es um Evaluation geht. An der ETH wird einerseits nach den Prüfungen evaluiert, weil dann aber der Dozent kein Feedback auf seine Evaluation geben kann, gibt es noch eine zweite Evaluation und die findet während des Semesters nach circa 5-6 Wochen statt. Und da geht es so, dass ein Student, eine Studentin wird vom Studierendenverband gewählt und hat dann die Aufgabe, unter ihren Kollegen Feedbacks zu sammeln und dann nach 5 Wochen mit dem Dozenten ein Gespräch zu suchen und was zu verbessern wäre, ihm mitzuteilen. Und hier war auch ein Problem mit 500 Studierenden, wie kriege ich ein objektives Feedback? Der Semester-Feedback-Kanal bietet die Möglichkeit. Das ist ein Kanal, wo der Dozent logischerweise nicht darauf zugreifen kann, aber alle anderen Studierenden, welche eingeschrieben sind, können darauf zugreifen. So, dann möchte ich gerne, bevor ich zum Einsatz an der ETH komme, Ihnen zeigen, wie die App aussieht. Voilà. Das ist also die App in einem Stundenplanformat mit Terminen. Und ich kann hier durchscrollen, wenn ich jetzt nun mir eine Veranstaltung anschaue, beispielsweise diese Mathematik 6, dann habe ich hier die Informationen zu dieser Veranstaltung, Dozent, Lernziel und hier unten die Links zu den weiteren Lernmaterialien. Ich kann auf der Navigation sehe ich den Raum. Selbstverständlich habe ich dann hier auch die Möglichkeit, eine entsprechende Route zu diesem Gebäude aufzurufen, die mich dann zu Google Maps führt und da mir sagt, wie lange das ich dahin habe. Dann die Clicker-App. Da gehe ich jetzt mal so auf eine offene Frage. Ja, vielleicht. Ja. Ich zeige Ihnen zuerst mal ganz kurz eine geschlossene Frage, wie die aussieht. Und zwar nämlich eine mit Antworten. Das wäre das hier. Diese Frage wurde bereits gestellt. Ich habe geantwortet, da wo ich rechts ein kleines Icon habe. In grün ist die richtige Antwort und so sieht der Student sehr, sehr direkt, was er geantwortet hat, beziehungsweise ob das auch richtig ist. Des Weiteren gibt es diesen Kanal, wo ich sehr einfach Dinge reinschreiben kann. Das ist der Kanal, wo der Dozent mithört, da muss ich etwas brav sein. Bitte sprechen Sie lauter. Beispielsweise. Und dann habe ich hier dann entsprechend dieses gepostet und alle Studierenden sehen es, welche eingeschrieben sind. Alle, welche nicht eingeschrieben sind in dieser Veranstaltung, sehen das nicht, logischerweise. Das ist eine geschlossene Twitter-Wand eigentlich. Ich habe neu auch die Möglichkeit, auf so eine Aussage zu antworten. Beispielsweise eine fachliche Frage, in welche Beziehung stehen Standardabweichung und Varianz zueinander. Das scheint jetzt irgendwie nicht zu funktionieren. Ich zeige Ihnen das Ganze auf einer neuen App, welche wir in 2 Wochen veröffentlichen. Also das ist alles noch nicht ganz so weit. Jedenfalls kann ein Dozent oder auch ein Student hier antworten auf einen Beitrag. Sie sehen auch rechts oben die Möglichkeit eines Upvotings. Ich kann aber logischerweise meine eigenen Beiträge nicht upvoten. Das ist anders als bei Facebook, haben wir das hier so gewählt. Der Semestersprecherkanal sieht genau gleich aus. Ich möchte Ihnen aber noch ganz kurz zeigen, wie das auf Dozentenseite aussieht, beziehungsweise das mal noch kurz durchspielen mit der Clicker-Frage. Ich bin nun Dozent genau dieser Veranstaltung. Vielleicht. So, ich bin Dozent dieser Veranstaltung und möchte nun eine neue Clickerfrage erstellen. Ja. Wunderbar. Zu lange gewartet. So. Ich muss die Lehrveranstaltung auswählen, logischerweise. Dann, das sind Einstellungen, für welchen Tag, dass ich die Frage stellen möchte. Ich möchte sie am 27. September stellen und gebe einen Titel dazu. GMW-Einführung. Die Frage ist, wie fanden Sie die Einführung auf der diesjährigen GMW? Sie sehen hier unten rechts, ich habe die Möglichkeit, Bilder einzufügen in Fragen und LaTeX-Code. Für eine technische Hochschule ist der LaTeX-Code relativ ein wichtiges Werkzeug, deshalb war das auch eine wichtige oder eine häufige Nachfrage. Ich gebe Optionen ein, sehr gut, gut und gut schweizerisch gibt es kein schlecht, sondern ein naja. Man kann auch keine korrekte Antwort vorgeben. Ich mache das jetzt mal so und habe diese nun gestellt, beziehungsweise sehe ich die hier und ich kann die nun, also es ist optimiert von einem größeren Bildschirm typischerweise, und kann die nun starten. Ja. Und hier sehe ich nun diese Frage und kann diese entsprechend starten. Wir, Andreta, arbeiten normalerweise mit einer höheren Bildschirmauflösung, deshalb hier diese Probleme. Ich habe die nun gestartet am 27.09. und ich gehe jetzt zurück zu meinem Studenten. Und gehe zu den Klickerfragen und lade diese Seite neu. Und jetzt kommt diese Frage, wie fand ich das? Ja, ich fand das natürlich sehr gut und sende das entsprechend ab. Und wenn dann der Dozent die Frage schließt, sehen dann alle Studierenden, wie ich Ihnen vorher gezeigt habe, in dieser Aufgabe oder in dieser Frage, wie die anderen abgestimmt haben, was allenfalls die richtige Antwort ist. Und als Werkzeug soll das vor allem dazu dienen, einerseits die Aktivierung, wie ich vorher erwähnt habe, andererseits aber auch eine gewisse Gesprächskultur dann über solche Fragen machen zu können. So, dann gehe ich weiter mit den Erfahrungen bzw. mit den für Sie vielleicht noch weiteren interessanten Hinweisen. Das nochmal. Leider scheint nun die Technik hier tatsächlich wieder ein Problem zu machen. Sonst machen wir es so, ich erzähle es Ihnen. Ich stelle nachher die Folien eh live, dann kann ich es Ihnen erzählen. Ist kein Problem, danke. Ich mache es anders, ich erzähle es Ihnen. Wir haben im Schuljahr 2012/2013 mit der ersten Version gestartet. Wir sind gestartet und wir haben eine Studierendenabdeckung oder rund 6500 Downloads von Studierenden. Wir wissen nicht, welche Studierenden das die App downgeloadet haben. Wir gehen aber davon aus, dass es vor allem tiefersemestrige Studierende waren. Und wenn wir da dann das vergleichen mit der Anzahl Studierenden, sind wir bei einer Abdeckung, die über 50% liegt, bei weit über 50%. Es gab insgesamt in diesem Schuljahr 920 Klickerfragen mit rund 34.000 Antworten und etwa 180 Kurskanäle. Die Herausforderungen, welche wir mit der App, welchen wir begegneten, waren Dinge, die wir vorher schon erwartet hatten. WLAN-Abdeckung beispielsweise. Wenn Sie 500 Geräte haben, welche gleichzeitig durch den gleichen Hotspot durch irgendwohin möchten, dann hustet der Hotspot ziemlich heftig. Wir konnten dann das beheben. Wir hatten dann aber auch weiter ein Problem oder Probleme mit dem Server selber. Geräte oder Server, welche 500 Concurrent User bearbeiten können, die müssen sehr potent sein. Da ist dann die Frage nach offenen Sessions, weniger nach der Frage nach dem Durchsatz, aber nach den Sessions, wie viele Personen können gleichzeitig auf den Server zugreifen. Und da gab es einige Probleme und diese haben wir immer auch weiter optimiert und starten nun ins nächste Semester in 2 Wochen mit einer, so wie ich hoffe, guten bzw. optimalen Variante. Der Code hinter der App bzw. die App selber haben wir unter einer MPL-Lizenz frei zur Verfügung gestellt, sowohl die Backend-Software, welche via Java Tomcat läuft, wie auch die App für Android und iOS. Die sind erhältlich und Sie können die gerne für Ihre Hochschule benutzen und adaptieren und weiter und Teile oder die ganze App für sich selber einsetzen. Wir haben verschiedenste Erfahrungen gemacht im Verlauf dieses Jahres. Eine Erfahrung war, und die möchte ich gerne auch weiterleiten, wir haben sehr intensiv mit Studierenden zusammengearbeitet, wenn es um die Definition von Funktionalitäten ging, als es um die Evaluation ging, aber auch als es um Weiterentwicklungsmöglichkeiten ging. Und die Erfahrung war durchwegs positiv. Studierende arbeiten sehr gerne, sehr kreativ und auch sehr wertvoll mit in solchen Projekten. Und das hat das Projekt schlussendlich auch bei uns, wie ich finde, zu einem guten Erfolg geführt. So, danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich kann Ihnen gerne auch dann noch das Device geben und Sie können selber noch sich ein Bild davon machen, wie das genauer aussieht. Sind noch Fragen da? Ja, kann ich gerne machen.
Ich würde gerne wegen der Entwicklung, also ich finde es großartig. Ich finde es toll, dass hier so viele Dinge zusammenlaufen, die, glaube ich, an vielen Stellen im Einzelnen passieren. Also auch wieder bei uns. Wir haben sehr viele von diesen Klickern extra angeschafft, eigene Technik und so weiter. Gleichzeitig, wir versuchen, eine App zu entwickeln, die andere Dinge tun soll. Ach, da fehlt mir auch gerne dabei. Also die eine Frage, ist das die einzige App der ETH? Ist das, da stand irgendwie Edu drauf oder gibt es noch mal eine andere?
Es gibt noch 2 weitere. Es gibt die Mensa-App, wo das Essen drauf publiziert wird. Und es gibt noch die offizielle Campus-App, welche wichtige Informationen von der ETH zum Campus, eigentlich einen Informationskanal darstellt. Wir haben uns aber bewusst getrennt davon gehalten. 2 Dinge. Einerseits aus projektorganisatorischen Gründen. Das Projekt war so schon genügend groß. Andererseits aber aus navigationstechnischen Gründen. Apps funktionieren nicht wie Office. Ich starte das Programm und habe dann alles zur Verfügung, sondern Apps funktionieren eigentlich, ich möchte gerne Mensa, also klicke ich auf die Mensa-App. Wir haben verschiedene Versuche gemacht und navigationsmäßig kamen wir immer auf den Schluss, Home-Button und neue App starten ist schneller als irgendein anderes Navigationskonzept. Und deshalb haben wir beschlossen, wir trennen das vorläufig. Also die Frage war nach den Kosten bzw. wie das entwickelt wurde. Wir haben das Projekt rund 3/4 Jahre, bevor wir gestartet sind, aus der Taufe gehoben. Und dann haben wir schon gesehen, okay, wir brauchen einen Entwickler, der kann iOS, der kann Android und der kann Java. Suchen Sie mal so einen Entwickler. Gibt es eigentlich nicht. Oder wenige, bzw. die sind dann sicherlich gut ausgelastet. Deshalb haben wir uns entschieden, auch aus Zeitgründen, das Ganze extern zu vergeben an eine Firma. Wir haben eine Ausschreibung gemacht und sind sehr, sehr glücklich mit der Firma, wo wir gelandet sind. Das ist eine Firma von alles ehemaligen ETH-Studierenden. Die haben sehr viel Know-how von Studierendenseite. Oder die konnten sehr aktiv mitdenken und wussten, wo die Probleme sind. Auch hier eine Art mit Studierenden arbeiten. Sie haben mich nach den Kosten gefragt. Die Version 1.0 hat so also einen höheren fünfstelligen Euro-Bereich gekostet. Das schließt der ganze Betrieb aus. Also der Betrieb läuft bei uns, wir haben eine Systemadministration, die auch Moodle macht und die dann eben das auch entsprechend betreibt. Unter dem Strich, wenn man vorher schon Clicker hat, man musste diese Clicker beschaffen, oder die Hardware-Clicker, die kosten Geld, die Administration kostet Geld, der Support kostet auch Geld, ich muss dann die Assistierenden in die Hörsäle stellen und so weiter und so fort. Also man spart auch einiges, wenn man umstellt von Hardware-Clickern auf ein solches System. Finanziell, ja, also ich würde sagen, finanziell unter dem Strich haben wir bieten mehr Leistung, das kostet auch was. Also den Stundenplan, der ist nicht gratis zu haben, das kostet was Zusätzliches, aber wenn wir die Feedbacks anschauen, ist es ein gut investiertes Geld. Also die Studierenden erkennen einen klaren Mehrwert, die Dozenten erkennen einen klaren Mehrwert, dann bringt es auch was, also dann ist es auch gut investiertes Geld.
Das meiste, was Sie entwickelt haben, ist ja relativ Mainstream, so was Apps angeht. Das, was vielleicht ein bisschen innovativer ist, ist der Backchannel, der wird seltener eingesetzt. Haben Sie da auch Erfahrungen, also ich habe im Paper gelesen, Sie haben so die Usability-Akzeptanz erhoben, die ist positiv. Gibt es auch irgendwelche Messungen von Effekten, gibt es einen didaktischen Mehrwert? Ich nehme auch von den Zahlen, die ist noch relativ gering genutzt.
Ist richtig, ist relativ gering genutzt, es kamen etwa im Durchschnitt 8 bis 9 Beiträge pro Feedback-Kanal, das ist nicht viel. Wir haben da jetzt neue Dinge, also diese mit dem Antworten können, das wird jetzt neu umgesetzt auf nächstes Semester. Wir haben Dozenten, welche gesagt haben, das bringt mir was, weil ich, auch wenn ich nur 2 oder 3 wichtige Fragen kriege, die ich sonst nicht kriege, hat das was gebracht. Aber eine direkte Effektstärke auf die Abschlussnote hier zu berechnen zu wollen, das wäre dann vermessen. Ich glaube, das, also hier muss ich dann die Waffen streichen.
Ja, ich hätte eine Frage. Sie haben ja die Entscheidung getroffen und gesagt, die Manual-App, die lassen die extra liegen, das ist eine eigenständige Funktionalität. Was Sie jetzt integriert haben in Ihrer App, ist allerdings dieser Stundenplan.
Ja.
Und das sieht natürlich auch der erste Blick, dass auch ist natürlich klar, dass es ein zusätzliches Feature ist, das Sie schon nicht noch nutzen.
Kurze Zusammenfassung für die Aufnahme. Die Frage war nach den verschiedenen Anwendungsgebieten und weshalb wir gewisse Dinge weggelassen haben und wo es hingeht. Wir haben einfach gesagt, alles, was mit der Lehre an sich zu tun hat, soll in diese App Eingang finden. Das heißt, der Bogen sind die Lehrveranstaltungen und deshalb sind finde ich sehr sinnvoll, wenn Vorlesungen verlegt werden oder solche Dinge. Das ist jetzt schon so, oder wenn diese verlegt werden und das abgebildet wird im zentralen System, dann sehen das die Studierenden. Also das ist dann der Raum wechselt, das Haus wechselt, das sieht man dann. Zurzeit werden sie noch nicht irgendwie via Push informiert. Das gibt es noch nicht. Wir sind überzeugt, dass wir genau in dieser Stoßrichtung auf dem richtigen Weg sind. Wir evaluieren aber immer und es gibt immer eine gewisse Anzahl von Studierenden, die sagen, könnt ihr nicht die Mensa-App auch noch reinpacken? Ich weiß nicht, vielleicht stehe ich in 3 Jahren hier und sage, wir haben uns doch entschieden, die Mensa-App reinzutun. Im Moment sieht es nicht so aus. Im Moment möchten wir Funktionalitäten, wenn, dann im konkreten Lehrkontext erweitern. Das sind diese Dinge, wie Sie gesagt haben. Das sind aber auch andere Dinge, die, wo man dann sehr, sehr frei sich Dinge vorstellen könnte. Gibt die eine oder andere Idee, aber das ist alles noch sehr unausgegoren.
Die Verbindung oder die Kommunikation über diese App, geht die nur über WLAN oder auch über das Telefonnetz?
Die Verbindung geht auch über das Telefonnetz. Wobei auch das Telefonnetz hat dann bei 500 gleichzeitigen Zugriffen ein Problem. Und
das
insbesondere
kann man das außerhalb der Universität
Genau, also ein didaktisches Setting wäre beispielsweise, dass ich 4 Klickerfragen stelle. Diese sollen die Studierenden zu Hause beantworten, indem sie die Unterlagen rekapitulieren. Ich sehe dann nicht, wer das die Aufgaben gemacht hat. Aber ich gehe mal davon aus, 50% wird das tun. Und dann habe ich ein Feedback und sehe, aha, 30% haben die Aufgabe falsch gelöst und sie sind mir mit Antwort A sind sie mir auf den Leim gekrochen. Und dann kann ich die nächste Veranstaltung mit dieser Frage starten. Und das hat einen sehr positiven Effekt. Oder diese in Großveranstaltungen einzelne Resultate wieder einbeziehen von dem, was in dieser Woche gelaufen ist, das wirkt sehr animierend für die Studierenden. Das sind didaktische Settings, die gehen nicht mit Hardware-Klicken. Die gehen wirklich nur mit einer App.
Noch eine Frage. Die Windows-Welt haben Sie absichtlich ignoriert, weil zahlenmäßig nicht relevant, oder?
Die Windows-Welt hatten wir absichtlich ignoriert, weil zahlenmäßig nicht relevant. Ja, aber. Wir arbeiten momentan an einem Studierendenprojekt, wo vielleicht am Schluss eine Windows-App rauskommt. Das ist alles sehr im Konjunktiv gehalten. Wir sind guter Dinge, aber man soll ja das Fell erst verkaufen, wenn der Bär erlegt ist. Ja, bitte.
Anmerkung dazu. Dazu muss man wissen, dass in der Schweiz der Windows Mobile-Anteil unterhalb der 1% Marke
liegt. Ja.
Das ist so marginal.
Genau.
Also in
Also wir haben im Paper ist auch eine Abdeckung drin, oder wie viele iOS und wie viele Androids wir verkauft haben. Wir hatten einige Feedbacks, weshalb kein Windows, aber das ist im Prozentbereich, im tiefen, tiefen Prozentbereich. Aber Sie können mit dem Mobile, mit der Webseite, können auch Windows Phone Nutzer darauf zugreifen.
Du hast gesagt, der Source Code ist verfügbar.
Ja.
Wie stark ist das Ganze verwoben mit den ETH-spezifischen Services? Wie groß schätzt ihr den Aufwand, wenn eine andere Hochschule das nehmen würde? Spart man da viel ein, weil ihr schon Vorarbeit gemacht habt? Oder ist die Anpassung sozusagen all die Anbindungen an die Datenbanken groß?
Wir haben keine Benutzerverwaltung auf der Webseite. Also, es gibt kein Frontend für die Benutzerverwaltung, aber wenn man das selber anbinden möchte als andere Hochschule, wir haben versucht, das Ganze wirklich wie eine saubere Schnittstelle hinzukriegen. Sie haben sicherlich auch Lehrveranstaltungen, Sie haben Einzelbelegungen, an einem Tag in einem Raum sind die und die Studierenden drin. Die Daten sind ja großenteils die gleichen, gehe ich mal davon aus. Wenn Sie das anpassen möchten, wurde das gestern schon mal gefragt, ich würde mal schätzen, 3 bis 4 Monate, Personenmonate, würde ich schätzen. Wenn der Entwickler oder die Entwicklerin oder das Entwicklerteam die Fähigkeiten auf den 3 App-Stufen hat, so denke ich mal, würden wir da irgendwo landen. Und dann haben sie es an entweder ein eigenständiges Frontend programmiert, wo sie alles darin verwalten, aber ich empfehle eher dann, das an ihr LSF oder was sie auch immer dann verwenden, angehängt haben. Es war wirklich eine Idee bei der Entwicklung, dass man das eben, aber umgekehrt halt wirklich der Wunsch, das sehr nahe zu verweben, um wirklich auch das sehr einfach zu halten. Oder? Und das sind dann so Gegenspiele. Wenn Sie noch weiter interessiert sind, ich bin noch die ganze Konferenz da, kommen Sie mich ansprechen, ich diskutiere gerne darüber und nehme auch gerne weitere Ideen auf. Wenn Sie welche haben.
Herzlichen Dank für den ersten Beitrag.